Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Herzlich willkommen allen Autofahrern. Herzlich willkommen alle, die daheim sind. Und heute ganz herzlich willkommen allen Hauseigentümer. Warum tun wir die heute speziell begrüßen? Selbstverständlich nicht nur die Hauseigentümer selber, sondern auch die Wohnungseigentümer oder vielleicht die Ferienhauseigentümer. Alle die werden heute repräsentiert durch einen Hauseigentümerverband oder Verein, wo schweizerisch organisiert ist. Der Hauseigentümerverein ist in mehreren Ebenen organisiert. Er ist einerseits auf der regionalen Ebene, die Sektion, organisiert. Und dort ist jetzt vielleicht der eine oder der andere, der von Ihnen zulässt, bereits dabei und macht dort aktiv mit. Dann sind die meisten von diesen Sektionen wieder in den Kantonen organisiert. Also auch wieder ein Verband oder ein Verein auf kantonaler Ebene. Und dann geht es rauf in die Schweiz. Und die Schweiz, die hat selbstverständlich auch einen Verein. Und dieser Verein wird präsidiert durch Gregor Rutz, er ist Nationalrat. Und wir haben dort auch einen Direktor. Und genau dieser Direktor ist jetzt heute hier bei uns am Mikrofon. Ich begrüße ganz recht herzlich der Markus Meier, Jahrgang 1961.
Grüezi miteinander.
Markus Meier, Direktor Hauseigentümerverband. Tönt ein bisschen trocken irgendwie, oder?
Tönt vielleicht ein bisschen trocken, ist es aber nicht. Es ist ein ganz spannender Job, weil man jeden Tag mit neuen Themen zu tun hat. Man hat aber auch mit Themen zu tun, die einem so fast wie durchs Leben begleiten. Ich gebe mal ein Stichwort Eigenmietwert, das ewige Traktandum. Und es ist natürlich auch der Kontakt mit dem Umfeld, den man hat, mit den Sektionen, durchaus auch mit einzelnen Mitgliedern, mit Partnerverbänden im Immobilienbereich. Also kurzum gesagt, es wird einem sicher nicht langweilig.
Wann wird jemand Hauseigentümer?
Das kann unterschiedlich sein. Ich meine, die meisten werden dann Hauseigentümer, wenn sie Wohneigentum erwerben. Man muss ja sehen, das kann ein Einfamilienhaus sein, das kann aber auch Stockwerkeigentum sein, wo hier gekauft wird. Es hat aber sehr viel, und das freut mich besonders, die das eigentlich bereits werden, wenn sie noch nicht mehr zu Miet sind, weil sie ein Lebensziel haben, sie wollen Wohneigentum erwerben, sie wollen die eigenen vier Wände. Das wissen wir, die meisten Mieter würden gerne in den eigenen vier Wänden wohnen. Und wenn jemand die Mitgliedschaft beim Hauseigentümerverband abschließt im Mieterstatus sozusagen, dann ist er herzlich willkommen, weil bereits dann gibt es wichtige Informationen und Unterstützungen, die der HEV kann bieten kann.
Man redet von Mieter und von Eigentümer, Hauseigentümer. Und sehr oft in den Medien werden die gegeneinander ausgespielt. Aber sorry, ich kann ja nicht mieten, wenn es keine Hauseigentümer gibt. Und umgekehrt kann ich nicht Hauseigentümer sein, wenn ich keine Mieter finde. Sitzen wir eigentlich nicht hier eigentlich im gleichen Boot und sollte man die Differenzierung nicht fast ein bisschen aufheben?
Ich glaube, das wird einmal bewusst oder unbewusst ein bisschen aufstilisiert. Das ist in der Tat so. Primär, wenn wir mal alle wohnen. Das ist mal der eine Punkt. Und wenn man das kann als Hauseigentümer oder Wohneigentümer, dann braucht es gewisse Voraussetzungen dazu. Das wird, mit dem wird man ja nicht geboren. Da muss man sich darum kümmern. Man muss sich vor allem das erarbeiten. Und es gibt durchaus Leute, die sehr wohl und sehr zufrieden sind, dass sie eine Wohnung gemietet haben, weil man ist viel flexibler. Man ist nicht immobil, wie ja der Begriff Immobilie beinhaltet. Und ich glaube, dass hier einfach ein Findbild generell portiert wird, das ist unberechtigt. Aber das hat letztendlich vielleicht durchaus auch einen politischen Hintergrund.
Denken Sie denn eigentlich auch für einen Mieter denken? Oder denken Sie effektiv nur noch für einen Hauseigentümer?
Der Mieterverband denkt für einen Mieter, der Hauseigentümerverband denkt für einen Hauseigentümer. Es ist ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Also letztendlich haben wir gleiche Themen, gleiche Fragen, die uns beschäftigen. Egal, ob ich jetzt Mieter bin oder ob ich Hauseigentümer bin. Wenn ich eine Kilowattstunde Strom kaufe, dann ist die genau gleich teuer. Es gibt keine Eigentümerpreise und Mieterpreise in dem Sinn. Aber es ist natürlich ein bisschen, vielleicht, wenn wir einen Vergleich machen, ist es so in Analogie wie der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Es gibt den Arbeitgeber auch nur, weil es auf der anderen Seite einen Namen gibt und umgekehrt. Und das ist beim Vermieter oder Eigentümer und beim Mieter genau gleich. Und bei uns ist es halt so, rein jetzt von den Anteilen her, ist ja die Schweiz ein Land der Mieter, rein quantitativ. Aber
es gibt Kantone, wo Hauseigentümer bis 50% sind?
Kommt sich natürlich auf die Siedlungsstrukturen drauf an. Oder? Je nachdem, wie das aussieht, sind wir in einem städtischen Gebiet, sind wir in der Agglo, sind wir eher in einer ländlichen Gegend. Wir stellen fest, dass gerade in der Stadt natürlich der Eigentümeranteil viel, viel geringer ist, weil es dort sehr viele Mietwohnungen hat. Ich muss aber auch gerade sagen, im Zusammenhang mit der Stadt, man kann sich im Eindruck nicht erwehren, dass es auch eine Art systematische Verdrängung gibt vom Eigentum aus der Stadt raus. A, ist es einmal eine Preisfrage und B, ist natürlich heute so, dass sehr viel auch die öffentliche Hand baut oder Wohnungen zur Verfügung stellt, das zusätzlich subventioniert mit öffentlichen Geldern. Das ist etwas, was sich der einzelne Eigentümer nicht kann leisten kann, beziehungsweise nicht an das ankommt, weil es das nicht gibt. Und darum gibt es immer mehr auch Wohnungen von der öffentlichen Hand in der Stadt. Und das ist nicht unbedingt eine gute Entwicklung, weil eine gute Eigentümerquote, das ist ein Fundament, das es immer braucht. Und das findet man halt dann eher in der Agglo oder je ländlicher dass es wird, dass dort die Eigentümerquote höher
gibt's
ist.
Gibt es irgendwelche Tendenzen, dass man sagen, junge Leute sind eigentlich fast lieber Mieter als Eigentümer? Also nach dem Motto, eben, ich bin nicht immobil, ich kann den Schlüssel drehen und kann mal weggehen. Es ist mal eine Wohnung, es ist kein Haus, wo ich noch Rasenmäher ringsum und Blümchen spritzen muss. Ich habe auch nicht die Verantwortung, dass vielleicht irgendein Einbruch passiert und ich komme nach einer Woche Ferien heim und merke, dass mein Haus verwüstet worden ist. Also all so Sachen, wo vielleicht jüngere Leute sagen, eigentlich ist das für mich okay, ich will mich gar nicht mit dem umschlagen.
Es sind alles Fragen, die natürlich die Eigentümer beschäftigen, genauso wie es die Mieter beschäftigen. Und der eine ist lieber das und der andere ist lieber das andere. Ich würde das keinesfalls am Alter aufhängen von den Leuten. Es gibt sehr viele Junge, die das als Ziel gesetzt haben. Ich will Wohneigentum. Vielleicht, weil sie auch in einem Wohneigentum aufgewachsen sind. Es spielt immer auch ein bisschen eine Rolle, was für ein Umfeld ist man gewöhnt. Kann aber durchaus sein, dass jemand auch im gleichen Alter sagt, wie sie es jetzt zusammengefasst haben. Nein, das ist jetzt nicht mein Ding. Ich will eigentlich flexibel sein und ich habe andere Prioritäten. Ich will fort, ich will den Schlüssel drehen.
Gibt es keine Trends in die Richtung, dass man sagt?
Ich stelle keine Trends fest.
Mieter, lieber Mieter sein, dass sich das vermehrt gegenüber Eigentümer sein und die Sorgen haben?
Nein, ich glaube nicht, dass es in dieser Motivation begründet ist. Es ist natürlich so, dass es immer mehr Mieter gibt, weil wir rasant wachsen von der Bevölkerung her. Und der Eigentümeranteil, weil es eben weniger Wohneigentum gibt von der Zunahme her, der wird kleiner in der Gesamtmenge und darum wird natürlich auch der Quotient von den Eigentümern, der sinkt in Abhängigkeit vom Basiseffekt von der Gesamtbevölkerung. Aber Mieter von denen wissen wir, dass dort sehr, sehr viel, wir reden da so von rund 3/4, die auch gerne Wohneigentum hätten, aber das auf ewige Zeiten ein Wunsch bleibt, weil es einfach nicht für alle erwerbbar ist. Und gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, wo die Preise teilweise durch die Decke gehen, ist das natürlich je länger, je mehr eine Herausforderung.
Eben, Sie sagen, Preise gehen durch die Decke und durch das ist es natürlich immer schwieriger, Wohneigentum zu erwerben. Nehmen wir irgendeine Liegenschaft, eine kleine Liegenschaft, kostet heute locker 1 Million. Und wenn man in ein Ballungszentrum hineingeht, dann kostet die gleiche Liegenschaft 3, 4 oder 5 Millionen. Und wenn jetzt die Bank sagt, wir das mit so und so viel Prozent hypothezieren, und dann hätten wir noch gerne 5% Sicherheit, dass du die Hypothek auch wirklich kannst zahlen, dann gibt es einen riesen Lohn, den die Familie muss heimbringen muss. Und das ist vermutlich immer weniger der Fall.
Es ist tatsächlich so, dass die Preise sich sehr stark entwickelt haben, aber letztendlich ist es eben nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist da, die ist riesig. Wie wir festgestellt haben, wollen ja eine Haufen Leute Wohneigentum. Auf der anderen Seite ist das nicht möglich, weil natürlich das Angebot des Bodens das ist begrenzt. Das heisst, allein der Boden entwickelt sich natürlich preislich immer nach oben. Und ich glaube, jetzt die Liegenschaft allein von den Baukosten her, da spielt es ein bisschen eine Rolle, in welcher Phase dass man baut. Das ist je nach Auslastung von der Handwerkerbetrieb, von der Baubranche, kann das durchaus unterschiedlich sein. Aber es ist vor allem der Boden, der da antreibt. Und das ist tatsächlich ein Thema, das man muss sehen, oder? Eigenkapital, das die Bank will, dass ich überhaupt eine Hypothek bekomme, das sind 20%. Also das heisst, der Fünftel von dem, was ich kaufen will, das muss ich schon auf der Seite haben.
Also wenn Zürich jemand ein Haus für 5 Millionen kaufen will, was ja nicht Seltenheit ist,
muss eine Million Eigenkapital
dann muss er 1 Million Cash eigentlich bringen, Sonst gibt die Bank die Hypothek
nicht. Nein, sonst, übertrieben gesagt, sonst diskutieren wir das Thema gar nicht, weil die Eigenkapitalsquote nicht
erfüllt ist. Und auf den restlichen 4 Millionen muss er noch 5% auch noch bringen.
Also auf den restlichen 4 Millionen kommt nachher die Tragbarkeitsrechnung, wie das so schön heisst. Und das ist bei 5 teilweise auch drüber Prozent, wenn man noch Unterhalt mit einrechnet. Aber 5 ist also der Schnitt und dann kann man eine einfache Rechnung machen. Oder? Wenn ich dann die 5% auf die 4 Millionen muss bringen muss, dann bin ich nicht irgendwie in einem Tieflohnbereich angesiedelt.
Ja, und die Preise werden steigen. Wir sind wieder im sinkenden Zinsbereich. Nationalbank hat sich entschieden, Zinsen zu senken, wird weitere Senkungen machen, geht man davon aus, um den Schweizer Franken in ein vernünftiges Niveau zu den europäischen oder amerikanischen Währung zu bringen. Und wenn nachher die Kapitalisierungsquote auch noch mal sinkt, dann werden die Liegenschaften einfach noch mal teurer. Oder? Und das wird vermutlich passieren. Also wir werden erleben, in den nächsten 24 Monaten werden wir wahrscheinlich noch mal eine ganze massive Teuerung gesehen. Und das wiederum bedeutet, dass eigentlich noch weniger Leute können Wohneigentum kaufen.
Ja, es ist in der Tat so. Es klingt fast wie ein Widerspruch. Oder? Auf der einen Seite bin ich ja froh, wenn die Zinsen sinken, weil dann habe ich eine geringere Belastung, wenn ich dann die Hypothek überkomme. Auf der anderen Seite heisst natürlich, dass eine tiefe Zinslandschaft dann eben das grundsätzlich einfacher macht, das zu tragen. Darum gibt es mehr Interessenten, darum würden noch mehr Leute eigentlich Wohneigentum erwerben. Und weil eben das Angebot nicht da ist, weil wir begrenzten Boden haben, wir haben ja mit dem Raumplanungsgesetz haben wir uns ja selber eingeschränkt, was man bebauen in der Schweiz und was man nicht bebauen darf. Und wir haben ungeheuer Mühe damit, wenn man dann die sogenannte Verdichtung nach innen will vornehmen, wie sie postuliert worden ist mit dem Raumplanungsgesetz. Alle reden davon, dass man sollte, aber einfach nicht im eigenen Vorgarten, oder? Not in my backyard, wie das so schön heisst. Und das ist halt dann im Ergebnis die Knappheit vom Angebot gegenüber der erhöhten Nachfrage und das drückt Preise nach oben.
Sie haben gesagt, dass der Quadratmeterpreis steigt vom Bauland oder man Zeugs abreißt und etwas Neues darauf aufstellt. Was ist so die Tendenz? Ist das Zeitalter des Einfamilienhauses eigentlich erledigt, weil der Quadratmeterpreis dermassen hoch ist und werden auf die Quadratmeter, also auf die teuren Quadratmeter, also primär Mehrfamilienhäuser gebaut?
Also ich hoffe nicht, dass das Zeitalter des Einfamilienhauses vorbei ist. Das ist es an sich auch nicht. Es ist unterschiedlich, ob man sich in einem städtischen Umfeld befindet, ob man in der Agglo sind oder ob man auf dem Land sind. Das sieht man auch an der Zonengestaltung von den verschiedenen Gebilden. Ein Zonenplan in der Stadt ist ganz etwas anderes als ein Zonenplan von einer Landgemeinde. Und was zu beobachten ist, ist tatsächlich, dass es in der Landgemeinde vielleicht vermehrt mehr Familienhäuser gibt, wo es das früher wenig bis gar nicht gegeben hat. Aber da reden wir natürlich dann von spezifisch ausgeschiedenen Zonen, wo eher kleinere Mehrfamilienhäuser stehen, also 8 Parteien, 10 Parteien, 12 Parteien. Aber so Satellitenstädte, wie man sie teilweise von Bildern im Ausland kennt, das wird es dort in dem Sinn nicht geben. Und was man halt in der Stadt, wo alles schon eng ist, oder der Verkehr, die Mobilität wäre eher Platz, denn es Wohnen will sie Platz, Büroräume will ihren Platz. Ich bin der Meinung, dort müssen wir einfach über Bücher gehen und dort müssen wir mal den Magen haben, an den Vorschriften herumzuschreiben. Wenn es letztendlich halt so ist, dass die Leute dort so anströmen in so ein Ballungsgebiet und es nur noch in die Höhe geht, weil dort noch Platz ist, müssen wir uns halt tatsächlich überlegen, ob man nicht, wie das auch schon mal die Idee war, beispielsweise Zürich, alle Gebäude einen Stock höher können bauen. Aber das ist dann auch wieder nicht recht. Da kommt sofort der Aufschrei, ja, nein, das können wir nicht machen und wir blockieren uns wie selber in diesen Fragen. Oder?
Zürich hat noch einen Leerwohnungsbestand von knapp 1% oder ein bisschen drüber. Und da sagt man, das ist jetzt eigentlich wirklich zu wenig. Und das ist nur so hoch, wenn wir jetzt mal sagen, so vom Wenigen, weil die grossen Wohnungen, 4, 5, 6, 7 Zimmerwohnungen, auch noch drin sind, die einen rechten Bestandteil ausmachen, was sich eh niemand mehr leisten kann. Und wenn man die Wohnungen nimmt, wo man sich wirklich einigermaßen noch leisten könnte, dann ist der Leerwohnungsbestand noch viel, viel kleiner. Jetzt, meine Frage ist, warum tut sich die Menschheit das eigentlich an? Warum wollen alle immer in Zürich wohnen? Man hat gesagt, wir haben Informatik, wir haben Homeoffice, wir haben Videokonferenzsysteme und so weiter. Und man hat gesagt, jawohl, die Leute sind nachher daheim, die gehen aufs Land, die Städte werden verlieren. Und das Gegenteil ist der Fall. Zürich, man zahlt eigentlich jeden Preis, obwohl es nachher ein paar Minuten entfernt von Zürich in der Bahn könnte man bequem noch arbeiten. relativ preisgünstigen Wohnraum hätte. Was machen wir da falsch, dass die Leute ums Töten in diesem Grossraum Zürich sein wollen?
Das ist eine Frage, die ich jetzt passen muss. Die kann ich nicht beantworten. Die muss beantwortet werden durch all die, die dort wohnen. Es ist offenbar einfach der Trend, wobei, wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, wir haben schon mal eine Phase gehabt, wo es geheissen hat, ab aufs Land, oder? Ich will raus ins Grüne. Heute haben wir einen Trend in die Städte hinein. Und ich glaube, auf der einen Seite ist es ja mal grundsätzlich ein Privileg, dass mir freigestellt ist, wo ich wohnen möchte. Die Frage, die sich dann aber im zweiten Schritt eben ergibt, ja, wo ist denn das Angebot, wo ich wohnen kann? Ich kann ja nicht irgendwie einfach auf der grünen Wiese zelteln, weil es mir dort gefällt, sondern es gibt die Bauzonen und es gibt das Nichtbaugebiet. Und offenbar ist es so, auch von den Zuwanderungsströmen her, die wir haben, die ja einfach auch quantitativen Einfluss haben, dass wir viel mehr Wohnungssuchende haben. Wir haben auch einen Trend, der feststellbar ist, das sieht man auch in den Zahlen vom Bundesamt für Statistik oder vom Bundesamt für Wohnungswesen, dass eigentlich je länger, je weniger Leute in der gleichen Wohnung wohnen. Also in einer Wohnung in der Schweiz wohnen durchschnittlich heute irgendwie noch anderthalb Personen im Durchschnitt. Das ist sehr, sehr wenig. Heisst aber auch, dass mit einer gleichen Anzahl Leute heute mehr Wohneinheiten belegt werden als früher, wo man noch die sogenannte Grossfamilie hatte. Ich will jetzt gar nicht vom Drei-Generationen-Haus reden, aber wo tatsächlich vielleicht einfach mehrere Leute noch unter einem Dach gewohnt haben, die das heute nicht mehr machen. Und das bringt natürlich eine zusätzliche Nachfrage. Das schränkt zusätzliches Angebot ein oder verringert das. Das ist das eine. Und das andere ist halt auch das Bevölkerungswachstum, das wir müssen anschauen müssen. Wenn jemand in die Schweiz reinzieht, dann muss der auch neu mehr wohnen. Auch das hat sofort wieder eine Auswirkung im Wohnungsmarkt. Und von dem her, warum Städte? Das muss man die fragen, die dort hingehen. Ich kenne viele Leute, die gehen gerne von der Stadt aufs Land und eben auch in der umgekehrten Richtung. Ist im weitesten Sinne eine individuelle Entscheidung, aber eingeschränkt durchs Marktangebot.
Also punkto Land. Sie sind ja eigentlich ein Landheim. Markus Meier, Direktor vom Hauseigentümerverband. Sie sind in Zunzgen aufgewachsen. Das weiss kaum jemand, wo das ist. Es ist ein wunderschönes Dorf im Basel-Land. Und haben es nachher weit gebracht bis nach Ormalingen.
So ist es.
Haben Sie nie den Trend gehabt, mitten in Zürich an der Bahnhofstrasse zu wohnen?
Ich bin natürlich, als ich den Job aufgenommen habe im September 2018, das war die meistgestellte Frage. Zöglisch jetzt auf Zürich oder zöglisch in der Nähe von Zürich? Und ich muss sagen, mit den Verbindungsmöglichkeiten, sei das nun Individualverkehr, sei es ÖV oder was auch immer, ist eigentlich das, muss das sehen, oder? Wir in der Schweiz, wir haben ein bisschen Mühe mit den Distanzen. Also ich kenne Leute, die einmal in Amerika geschafft, die sind jeden Morgen eine Stunde lang in der Subway gehockt, das ist dort völlig normal. Und wir haben das Gefühl, ich übertreibe jetzt ein bisschen, wenn es mehr als 10 Kilometer Arbeitsweg sind, dann ist das eine wahnsinnige Strecke, die ich zurücklegen muss. Das ist das eine. Und ich glaube, wenn du einmal eine Zeit lang in einer Gegend gewohnt hast und dort verwurzelt bist und in der Gesellschaft unterwegs bist, die Leute kennst, in Vereinswesen eingebunden bist, dann überlegt man sich vielleicht zweimal dort wegzuzügeln und vor allem mehr als zweimal überlegt man sich, wenn man eben immobil ist, wenn man ein eigenes Haus hat, weil das eigentlich auf den Markt zu bringen, wo man selber gebaut hat, wo man sich wohlfühlt, ohne dass jetzt ein grösserer Sachzwang da ist. Also da trennt man sich dann nicht unfreiwillig.
Ja, wenn man ein Haus in Ormalingen verkauft, dann gibt es in Zürich gerade irgendeine anderthalb Zimmerwohnung nachher draus.
Das ist jetzt vielleicht leicht übertrieben, aber das Preisniveau in Zürich ist sicher ein anderes als in Ormalingen.
Sie sind nicht nur Direktor vom Hauseigentümerverband, Verein, sondern Sie sind auch Politiker. Sie sind für die SVP im Landrat. Der Landrat ist im Kanton Basel-Land, entspricht bei anderen Kantonen der Grossrat im Kanton Bern beispielsweise oder der Kantonsrat jetzt im Kanton Solothurn beispielsweise. Warum sind Sie noch Politiker? Ist es nicht schon genug mit dem Verein, was Sie gesamtschweizerisch auftreten haben, dass Sie im Prinzip etwas bewegen können? Warum tun Sie sich, ich sage jetzt das noch an, dass Sie auch noch eine regional-kantonale Politik betreiben?
Also spontan gesagt, die Frage stellt man sich zwischendrin, warum man sich das antut, je nachdem, was gerade läuft. Aber nein, Spass aufs Velo. Ich mache das ja schon länger. Ich bin jetzt in meiner letzten Legislatur, weil wir eine Amtsguillotine haben in Basel-Biet. Und ich bin vorher in der Verbandswelt unterwegs gewesen. Ich bin jetzt mit dem HIV beruflich in der Verbandswelt unterwegs. Und es ist nun einmal so, eine der wichtigsten Tätigkeiten, wenn nicht die wichtigste von diesen Verbänden, ist halt die politische Tätigkeit. Weil, ob es jetzt Liestal oder Bern ist, oder Solothurn oder Bern, irgendjemand wird all das gekocht oder zusammengebraut, was dann später einmal auf einen einzelnen Bürger prallt oder der sich mit dem auseinandersetzen muss. Und ich sage mir, du musst dort dabei sein, wo eigentlich das Gute und Schlechte Wetter gemacht wird und nicht erst dann, wenn das schon gemacht ist, wollen reagieren, sondern man muss selber aktiv in diesem Prozess sich beteiligen. Und letztlich geht es auch darum, um das politische Netzwerk, weil Verband ohne Politik, das gibt es in meinen Augen gar nicht.
Haben wir im Kanton Basel nicht fast ein bisschen Angst, was aktuell passiert? Also wenn man eine Roche zum Beispiel anschaut, jetzt in Basel-Stadt, wo eine Aktie von über 400 Franken irgendwann auf 212 Franken oben runtergefallen ist und man kein gutes Horn mehr an dieser Firma lässt und die Restrukturierungen planen, international auch geführt sind. Also Drost und Novartis sind beide international geführt. Und jetzt kommen wir wieder zurück in Kanton Basel-Land. Basel-Land, wo eigentlich der Schlafkanton ist vom Kanton Basel-Stadt.
Also es sind keine Schlafmütze.
Das ja. ist nicht da Gefahr, dass die Pharmalastigkeit, die ihr hier habt, dass die einen mega Impact hat auch auf euren Kanton Basel-Land?
Ich würde es ein bisschen in einem grösseren Radius sehen. Natürlich ist Baselbiet davon betroffen, aber es ist eigentlich die ganze Nordwestschweiz, wo, wenn wir jetzt einmal den Begriff nehmen, wo tatsächlich ein gewisses Klumpenrisiko gegeben ist von der Branche her. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass das der Punkt ist, wo natürlich auch verschiedene Firmen anzieht. Man redet ja heute von sogenannten Clustern, die sich da bilden, auch mit den Zulieferern, mit den ganzen Forschungsstätten. Und was mir einfach wichtig ist und wo ich manchmal das Gefühl habe, wo man halt schon ein bisschen wenig Sorge geben dazu. Man muss sich um die Firmen kümmern. Man muss auch wissen, was die für ein Steuersubstrat abliefern. Man muss sich bewusst sein, was für eine Bedeutung das sie haben. Und alle die, die immer das Gefühl haben, Wirtschaft sei etwas Böses oder Negatives, die müssen sich mal überlegen, was von dieser Wirtschaft herkommt. Vom Angebot von den Arbeitsplätzen, von der Wertschöpfung, die man machen kann, vom Bruttoinlandprodukt, das dort erzeugt wird. Also ohne Wirtschaft keine Gesellschaft.
Ist es beim Finanzausgleich, glaube ich, so? Basel ist ein Zahler im Finanzausgleich und Basel-Land ist ein Nutznießer.
Also eidgenössisch beim Finanzausgleich ist es so, dass Basel-Stadt ein Zahler ist, sogar ein guter Zahler. Das mag ich Ihnen grundsätzlich auch gönnen, weil ich sage immer, wenn du Steuern kannst zahlen, dann geht es dir a priori mal nicht schlecht. Erst wenn du sie nicht mehr kannst zahlen, musst du dir Sorgen machen. Und Basel-Land ist immer so ein bisschen auf der Kippe, wenn wir es sagen. Es hat Jahre, wo wir Empfängerkanton sind, es hat Jahre, wo wir Geberkanton sind. Und das hängt halt mit der Gesamtstruktur zusammen, wie viel Industrie, wie viel Gewerbe hast du, wo eben auch juristische Personen Steuersubstrat abliefern, wie viele natürliche Personen hast du. Und dort haben wir tatsächlich einen Überhang zu den Privatpersonen im Kanton Basel-Land gegenüber das, was die juristischen Personen abliefern. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn man Sorge gibt und wenn man nicht überbordende Ausgaben jeden Donnerstag im Land abschließt, sondern sich bewusst ist, dass man nur das ausgeben kann, was man hat, und dass man vielleicht durchaus auch gewisse Reserven muss haben, ist es nicht so, dass man Existenzängste muss haben.
Reden wir nochmal über einen Leerwohnungsbestand. Es wird ja sehr viel verpolitisiert. Also im Sinn, dass man nicht sagt, okay, da ist Bauland, es gibt Baugesetze, jetzt kannst du machen, du kannst das Grün lassen und Kühe drauf haben, du kannst aber auch bauen. Das ist dein Problem. Es wird immer wie mehr werden Gesetze und Verordnungen gemacht, die der Hauseigentümer einschränken. In Zürich selber ist es so eine schleichende Geschichte, dass immer wie mehr Gebäude und Anlagen in ein Kataster reinkommen, wo man nachher nicht mehr alles machen darf. Ohne, dass das jemals durch eine Abstimmung durch ist oder irgendetwas. Sondern das ist einfach die Verwaltung, die das definiert. Das ist jetzt erhaltenswert. Und dann, wenn vielleicht man 10 Jahre lang eine grüne Wiese hat und jetzt sagt man, okay, jetzt machen wir etwas, dann macht man grosse Augen, was eigentlich das bedeutet, die wahnsinnigen gesetzlichen Einschränkungen. Und auf der anderen Seite wird nachher gekühlt, das heisst, es gibt zu wenig Wohnungen. Man will verdichten, darf aber nicht verdichten. Sie hat das kurz angesprochen. Ist das ein Problem, wo man jetzt habe ich mich schon wieder den Sündenbock Zürich halt, oder? Weil dort ist es natürlich am intensivsten, weil die Wirtschaft ist dort daheim. Oder ist das eine schleichende Geschichte, die man in der ganzen Schweiz eigentlich sieht, dass die Leute, die Bauland haben, plötzlich müssen feststellen, ich habe neue Verordnungen und neue Gesetze, die auf meinem Bauland lasten. Ich kann das gar nicht mehr realisieren, was ich eigentlich will.
Wenn wir hier den Bereich des Wohneigentums anschauen, dann ist das sicher eine bevorzugte Kundschaft für so etwas, wenn ich es so ausdrücken will. Aber ich spanne den Bogen ein bisschen weiter. Wir haben natürlich schleichende Überregulierung. Also die Überregulierung haben wir schon, aber sie wird immer noch schlimmer. Wir regulieren jeden Tag. Jeder hat das Gefühl, dort muss man etwas einschränken, hier muss man eine Vorschrift machen und hier noch ein Gesetz und dort noch ein Gesetz. Es hat einmal eine Initiative gegeben von einem Nationalrat, von Ernst Cincera, der gesagt hat, jedes neue Gesetz, das eingeführt wird, da muss man zwei alte abschaffen im gleichen Zug. Das machen wir nicht, wir biegen immer noch auf die Biege drauf. Und es ist natürlich ein Wahnsinn, was wir heute an Vorschriften haben. Das kannst du ja nicht mehr überblicken. Und ich staune manchmal, dass je nachdem die gleichen Leute, die dann sagen wir, im Rahmen von einer Abstimmung einem neuen Regulativ gehen, zustimmen, dass es nachher die sind, die am lautesten schreien, wenn sie die Auswirkung merken, die sie dort dann eigentlich beschlossen haben. Und das hat auch damit zu tun, seien das Bauzonen, seien es Bauvorschriften, seien es Obligatorien, jetzt auch mit den ganzen Geschichten von erneuerbaren Energien, Häuser isolieren und so weiter. Da beschließt man Sachen, wo man vielleicht teilweise gar nicht abschätzen kann, was denn das bedeutet. Aber es engt natürlich ein, es ist ein Obligatorium, weil dann der Einzelne wieder ausbaden muss. Und von dem her muss man sich schon fragen, was wir eigentlich veranstalten. Ich nehme einfach noch ein Stichwort, das ist ISOS, das Inventar der schützenswerten Ortsbilder. Das ist das, was ich angesprochen habe. Das wird immer restriktiver eigentlich angewendet. Es war gerade kürzlich zu lesen, dass man jetzt auch Bauten aus den 70er und 80er Jahren will schützen will, wo man vielleicht die bis jetzt noch nie in den Kataster reingebracht hat. Und das ist dann so eine Art wie eine, ich würde fast sagen, wie eine Sperre drauf, wo du nachher nichts mehr machen kannst, weil es heisst, ja, das ist erhaltenswert, du darfst jetzt das nicht ändern, du musst hier schauen. Und ich habe das Gefühl, man verliert manchmal ein bisschen den Mut von der Zukunft oder auch die Agilität oder die Initiative, dass die Welt um uns herum, die verändert sich, wir verändern uns täglich und dann kann man nicht einfach einen bestimmten Teil immer mehr einengen, sondern man muss das in der Dynamik mitnehmen können. Und ich sage es einmal ein bisschen überspitzt, oder? Wenn unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ahnen den Schutzmechanismus so intensiv betrieben hätten, wie wir das heute machen, dann würden wir heute so oben heimgehen und den Stein vor die Höhle rollen und also wir wären nicht dort, wo wir heute wären. Also auch Gebäude verändern sich im Laufe der Zeit und man kann nicht einfach die Käseglocke drüber stülpen und am Schluss so eine museale Struktur haben und meinen, man könnte damit die Anforderungen erfüllen, die halt einfach die Veränderungen der Zeit mit sich bringen.
Basel ist ja sehr rigid, zum Beispiel, wenn ich etwas vermiete und ich will es nachher später wieder vermieten, muss ich Beweise bringen, dass ich da nicht unlauter einfach zu viel verlange. Und das hat natürlich zwangsläufig wird weniger gebaut durch das. Weniger Wohnungen wird gebaut. Es sind ganz interessante Zahlen. Im 2024 gegenüber 2023 waren 40'000 verfügbare Wohnungen gewesen. Das sind 8,6% weniger im Vermietungsbereich. Und das Gegenteil ist nachher der Kaufbereich, also Wohnungen, die gebaut sind worden, das sind 11'500. Das sind 9,5% mehr als im 2023. Das heisst, die Bautätigkeit ist zwar weiter gelaufen, aber die gebaut haben sich müssen überlegen, bauen wir ein Mehrfamilienhaus zum Verkaufen oder bauen wir ein Mehrfamilienhaus zum Vermieten. Und jetzt schreien alle, man findet nichts mehr zum Vermieten, macht aber Gesetze, die das eigentlich verhindern, tut so wie in Basel das ganz rigid ausführen. Zürich wird das wahrscheinlich auch bald machen entsprechend und sagt, du darfst gar nicht, wenn du einen Wechsel machst und du nicht etwas Substanzielles geändert hast in deiner Wohnung, darfst du auch mit dem Mietpreis nicht. Also ich werde kontrolliert und da gibt es ganz viele, die bauen, die sagen, ich will mit dieser Kontrolle eigentlich nicht mehr unterziehen, das ist für mich zu mühsam, es ist zu aufwendig, also baue ich eigentlich Verkauf. Und das ist ja auch nicht die Idee vom Mieter. Das heisst, er findet noch weniger Wohnungen.
Das ist natürlich so, ich würde es wirklich sagen, so die Spitze des Eisbergs, die wir dort im Moment haben. Oder grundsätzlich müssen wir uns bewusst sein, eine Gesellschaft, die zusammenlebt, die vor allem auf engem Raum zusammenlebt, die braucht gewisse Grundregeln. Das ist richtig so. Aber was wir machen, wir führen das mittlerweile ad absurdum. Und das, was in Basel passiert ist und jetzt in Zürich soll kopiert werden vom Mieterverband, das Ganze unter dem süffigen Titel Mieterschutz, das ist alles andere als Mieterschutz, weil es passiert genau das, was Sie gesagt haben. Am Schluss ist das Angebot nicht mehr da. Und ich werde jetzt, ja, vielleicht übertrieben ausdrücken, kann man das sagen. Im Moment ist in Basel-Stadt ausverkaufte Mehrfamilienhäuser, genau aus diesem Grund. Es will dort niemand mehr Mietwohnungen haben und die institutionellen Anleger im Immobilienbereich, die sagen, ja, das ist für uns mehr oder weniger Todeszone, dort machen wir gar nichts mehr, weil man mit dem Umfeld nicht mehr zu Gang kommt. Und man muss sich das mal vor Augen führen. Oder? Es gibt Beispiele, was da für Detailbestimmungen drin sind und wie die angewendet werden. Es hat eine Situation gegeben, wo ein Vermieter mit dem Mieter geredet hat, dass man Geschirrwaschmaschinen reinmachen will und dass nachher die Miete so und so viel raufgeht. Vermieter und Mieter von dieser Liegenschaft, die sind sich alle einig, die wollen das. Das ist im privaten Bereich, das sind private Mieter, das ist ein privater Vermieter. Die sind sich einig, die schließen damit eine Art Vertrag miteinander. Jawohl, wir führen das so durch. Und dann kommt die Wohnschutzkommission und sagt, nein, das dürft ihr nicht. Wir tun euch bevormunden, wir sagen euch, was da wie funktioniert und was stattfinden hat und was nicht stattfinden hat. Und auf der anderen Seite mag mich an ein Beispiel erinnern, was darum gegangen ist, dass man das Gebäude mit neuen Küchen hat wollen ausrüsten in einer Mietliegenschaft. Und dann hat man aus dem, kann man auch aus der Wertvermehrung, die entsteht, kann man auch einen Aufschlag machen auf den Mietzins. Der war dort ganz bescheiden gewesen, hat absolut eigentlich den Normen entsprochen, den gesetzlichen. Wer kommt? Der Mieterschutz kommt und sagt, nein, das lassen wir nicht zu, das ist viel zu viel. Du kommst nur weniger über, die du auf Monatsmiete draufschlägst. Und wenn man das genau nachgerechnet hat, hat man herausgefunden, dass das nachher auf die Investition eine Amortisationszeit gibt von 99 Jahren. Ja, ich frage sie, wer macht eine Investition, die du 99 Jahre hast, bis du amortisiert hast? So funktioniert der Markt nicht. Und man steht sich eigentlich selber auf den Füßen mit diesen Regeln.
Also, da haben wir das praktische Beispiel, dass einfach mehr gebaut wird zum Kauf und weniger zum Vermieten. Das bedeutet, Vermieten ist einfach nicht mehr attraktiv. Und wenn es nicht mehr attraktiv ist, dann wird das Angebot auch klein werden.
Das ist ja so. Also, wenn man ein Musterbeispiel will, dann müssen wir auf Genf schauen. Oder? Das ist das seit mehreren Jahren oder mehreren Jahrzehnten so. Ich würde jetzt nicht gerade sagen, dass die Gebäude verfallen, aber man muss das mal anschauen, in was für einem Zustand das die Gebäude sind. Dort saniert kein Eigentümer mehr, weil die Vorschriften derart rigid und eigentlich unmöglich sind, untragbar sind. Und das ist dann tatsächlich, das ist, wenn man einen Vollstopp macht, dann fährt das Auto nicht weiter. Und so funktioniert es halt einfach nicht. Aber scheinbar will man das so, weil wenn es dann Abstimmungen gibt, irgendjemand hat ja mal ja gesagt zu diesen Gesetzen. Und das sind dann die Folgen daraus.
Es gibt eine weitere Problematik, das ist das Elektroauto. Dass im Prinzip plötzlich eidgenössische Gesetze vorhanden sind, die definieren, bei so vielen Mietern musst du so viele Plätze haben mit so vielen Ladesäulen. Und das heisst, wenn ich umbaue oder renoviere oder neu baue, habe ich ganz massive Mehrkosten, weil ich muss die Elektromobilität vorausnehmen, die vielleicht gar noch nicht gegeben ist. Wie unsinnig ist denn so Zeugs und warum nehmt ihr das eigentlich als Hauseigentümerverband relativ still entgegen? Also wenn man lesen im Internet, findet man schon das eine oder das andere. Euer Präsident hat dort auch schon mal, glaube ich, ein bisschen auf den Tisch geklopft, der Gregor Rutz. Aber irgendwie nehme ich in diesem Bereich innen der Hauseigentümerverband nicht mehr gleich wahr, wie ich ihn früher wahrgenommen. Ich habe früher den Hauseigentümerverband so ein bisschen als Rumpeli-Verband vorgenommen, im positiven Sinn. Die haben auch mal auf den Tisch geklopft und gesagt, was Sache ist. Und heute habe ich so das Gefühl, man diskutiert alles aus und sagt, ja, es gibt eben Hauseigentümer, die auch grün sind und es gibt Linke und es gibt Rechte und es gibt eben alles. Und wir müssen einfach allen gerecht werden. Und ja, braucht es denn überhaupt einen Hauseigentümerverein?
Ja, natürlich braucht es einen Hauseigentümerverein oder Verband. Der braucht sogar je länger, je mehr. Und es braucht auch seine Mitglieder, um genau solche unsinnige Sachen zu verhindern, wie hier veranstaltet werden. Und ich würde das für den HIV in Anspruch nehmen, dass das Obligatorium von den Ladestationen nicht zufälligerweise auf der eidgenössischen Ebene rausgeht ist, wo mal vorgesehen ist im Rahmen dieser Gesetzgebung. Man muss sehen, am Schluss müssen wir unterscheiden, der HIV ist ja auf allen drei Staatsebenen organisiert. Wir haben die regionalen, die quasi Kommunalpolitik abdecken, wir haben die kantonalen Verbände, die auf kantonaler Ebene tätig sind, und wir haben den HIV Schweiz, der auf Bundesebene tätig ist. Und es hat eine Haufen Gesetzgebungen, die in den Kantonen für Kantonen gemacht werden. Und das ist nicht die Aufgabe des HIV Schweiz, sondern das sind die Kantonalverbände, die dort eigentlich die Hauseigentümer vertreten und zu etwas Ja oder Nein sagen und die Intensität von einem Kampf dort bestimmen. Und in der Bundesgesetzgebung, glaube ich, jetzt ganze Haufen Sachen, wo man am Schluss gar nicht wahrnimmt, dass die mal ausgedrückt worden sind. Weil wer interessiert sich schon im Moment von einer Vernehmlassung von einem Gesetz, was dort drin steht und was dann am Schluss bei der Beschlussfassung zum Gesetz, was dann übrig geblieben ist aus dem ganzen Prozess heraus. Und dort gibt es natürlich x Beispiele. Ladestationen sind eins davon. Es hat auch andere von Bauvorschriften, wo wir zumindest auf eidgenössischer Ebene tatsächlich den Radius einhängen können. Es gibt aber auch Beispiele, wo man dann aufläuft, wo man natürlich überstimmt wird auf der bürgerlichen Seite. Gerade was jetzt die ganzen Schutzmassnahmen sind, wo man eben sagt, ja nein, man will jetzt übertrieben gesagt bald jedes Gebäude unter Schutz stellen. Aber wie gesagt, wir sind eine Demokratie. Eine Demokratie braucht Mehrheiten. Und wenn die Mehrheit entscheidet, dann ist es zum Missfallen von der Minderheit vielleicht so. Aber es ist so.
Schauen wir schnell die Energie an. Wir haben die Notwendigkeit, dass auf kantonaler Ebene Energiegesetze umgesetzt werden, die mit den eidgenössischen Gesetzen nachher wieder korrelieren. Und wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ist, dass die Hauseigentümervereinverbände von den Regionen oder von den Kantonen zum Teil klein beigeben. Um was geht es? Es geht eigentlich darum, dass wir ja heute unverschämt hohe Strompreise zahlen. Also jetzt hier in der Region, wo das Studio ist, hier in der Region Solothurn, zahlen wir 32 Rappen pro Kilowattstunde. Und wenn man die Statistik anschaut, haben wir noch vor 4 Jahren massiv weniger zahlt und der Preis ist immer noch nicht richtig zurückgegangen. Es soll ein bisschen zurückgehen, aber so richtig eigentlich nicht. Wir werden geschröpft. Und wir wissen mittlerweile, auch hier am Mikrofon, ich durfte mit Haufen Leuten von der ETH, mit Chemiker, Physiker, Robotiktechniker, alles habe ich dürfen reden. Und man ist eigentlich zum Schluss gekommen, erstens mal ist aus einer Kilowatt aus einem Kubikmeter Gas kann man so viele Kilowattstunden rausholen wie wenig. Das Gleiche ist als Öl. Die Verbrennungen von denen sind heute extrem super. Also die ganze CO2-Frage stellt sich nicht mehr dermassen intensiv. Wir wissen auch, dass wenn Lithium irgendwann mal abgebaut werden muss, dass dort Güssel und Dreck produziert werden. Also es hat alles immer dafür und wieder. Aber es zielt alles auf den Strom her. Also, es wird uns alles verboten. Der Hauseigentümer, der jetzt eine Gasheizung hat, und zwar eine sehr saubere Gasheizung, die wirklich fast keine Abgas mehr macht, der wird verpflichtet in Zukunft, wenn er wechseln will, muss er irgendein Gebilde haben, alternativ, das letztendlich wieder Strom braucht. Es gibt kein Objekt, das nicht 25-50% Strom verbraucht. Je nachdem, ist es kalt draussen oder ist es halt nicht so kalt draussen. Also, Strom ist essentiell für einen Hauseigentümer und selbstverständlich auch für einen Mieter. Er hat sie auf den Nebenkosten nachher getroffen. Wieso geben die Hauseigentümervereine in den Regionen und in den Kantonen einfach klein bei, haben die Hand auf und sagen, ja, jetzt ist es halt so weit, jetzt stimmen wir dem zu, wir machen das?
Das wäre jetzt fast der Moment, wo wir eine kantonale Umfrage machen müssten. Weil es ist tatsächlich unterschiedlich, auch die Stromversorgung in den einzelnen Kantonen ist ja mit verschiedenen Versorgern zusammen. Oder? Das eine ist das Gebiet, wo der Strom von diesem Lieferant kommt, sozusagen, und in einem anderen Kanton kommt es von einem anderen EW. Dass die Preise hoch sind oder zu hoch und eben, wie Sie gesagt haben, kantonal verschieden, das ist in der Tat so. Mag vielleicht auch ein Spätfolg sein, noch mit beeinflusst aus der ganzen Ukraine-Krise raus. Aber zurück zur Grundsatzfrage, also da sind wir uns völlig einig. Die Abhängigkeit, die wir darauf rauslaufen vom Strom, die ist brandgefährlich, weil nämlich der Strompreis ist das eine. Das andere ist noch, bringen wir die Versorgung überhaupt an, das Volumen, das am Schluss die elektrischen Stromverbraucher alle brauchen, jeden Tag. Und da ist es natürlich schon so, dass Politik von wo auch immer einen Haufen Leute irgendwie Sand in die Augen streut und sagt, das sei jetzt definitiv das Gehlen von mir, obwohl das es eben vielleicht von der physikalischen Seite her oder von der chemischen Seite, wie Sie es angesprochen haben, noch ganz anders aussieht. Und das Thema ist eigentlich das, wir haben ein breites Spektrum in der ganzen Bevölkerung und das breite Spektrum von der ganzen Bevölkerung, das finden Sie auch innerhalb des Hauseigentümerverbands. Es gibt auch Hauseigentümer, die sich mit Händen und Füßen wehrt gegen ein Obligatorium von Solarzellen beispielsweise, aber sagt, wenn es freiwillig ist, dann mache ich die drauf, aber man muss mir doch das nicht vorschreiben, ich bin eigenverantwortlich genug, ich mache das. Und es gibt natürlich andere Leute, die am liebsten haben, wenn Vorschriften gemacht werden, die sie dann einfach erfüllen, weil sie das vielleicht sogar noch gut finden. Also da einfach die eine Meinung zu haben und die andere nicht zuzulassen, das ist schlicht und einfach nicht möglich, wenn so viele Leute unter einem Dach versammelt sind. Aber der HEV Schweiz hat sich mehrmals geäußert in diesen Fragen, sei es CO2-Gesetz, sei es Klimaschutzgesetz, wo man eigentlich Zielvorstellungen entwickelt, die nicht nur ambitioniert, sondern teilweise nicht vorstellbar sind und gleichzeitig auch das negiert, was die Hauseigentümer machen. Ich gebe einfach eine Zahl. Wir haben das Ziel, dass bis 2050 die Hauseigentümer den CO2-Ausstoß um 50% verringern. Wir sind jetzt bei 44%. 2024. Und das heisst, es reicht nicht, wir müssen mehr machen, wir machen jetzt ein Ölheizungsverbot. Ja, es sind noch 26 Jahre bis 2050, aber Basel will ja schon 2035 so weit sein, andere Städte sagen jetzt nein, sogar schon 2030. Und dann sind wir wieder im Rahmen von der Gesetzgebung. Irgendjemand beschließt dann das, gegen den Willen von all denen, die es nicht gut finden. Und dann ist Fakt, dann wird das Gesetz durchgesetzt. Wir streiten in Basel-Biet auch darüber im Moment bis auf Gerichtsstufen.
So. Also wenn man die Ebene von der Zuwanderung nicht würde dazuzählen, dann wären die 50% auch erreicht, oder? Wir haben viel mehr Leute und viel mehr Leute produzieren auch Abgas oder CO2 oder was auch immer.
Wir haben mehr Verbraucher in dem Sinn, wenn man so will sagen. Und das schlägt auf allen Ebenen durch. Oder wenn man sich dann die Frage stellt, ja, warum hat es jetzt so wenig Wohnungen im Verhältnis zu denen, die Wohnungen suchen? Warum haben wir tagtäglich Stau auf der Straße? Warum haben wir die Dichte im ÖV? Warum ist es ganz allgemein gesagt enger geworden in der Schweiz? Ja, wenn man eine Schweiz kennt, hat vielleicht mit 6,5 Millionen und jetzt bei 9 Millionen ist, dann kann das nicht das gleiche Bild sein. Vor allem, wenn wir uns dann teilweise dem noch verweigern, eben die Infrastruktur diesen veränderten Verhältnissen anzupassen. Ich kann in einem 2 Dezi-Glas kann ich genau 2 Dezi reinlassen. Und wenn ich mehr als 2 Dezi reinlasse, dann überläuft es.
Bleiben wir noch schnell einen Moment und Hauseigentümer. Wenn ich Solar auf mein Dach rauf tun, habe ich so ein Recht dürfen einzuspeisen. Und ich sage jetzt 5 Millionen Hausdächer. Und wenn 5 Millionen Hausdächer einspeisen am 31. Juli, wenn richtig schön Sonne brennt, dann haben wir ein Problem, weil wir eine Überlastung am Netz drin haben. Das heisst, ich muss das kontrollieren können. Und das bedeutet, dass jeder Haushalt in Zukunft, und das behaupte ich jetzt einfach schlichtweg, eine intelligente Schnittstelle wird bekommen, wo der Energiebetreiber das kann anstellen, abstellen, ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Oder? Das heisst, ich habe plötzlich einen, der mir ins Haus hineinlenkt und mir sagt, was ich darf oder nicht darf. Also da sagen wir dann sogar, ich muss mein Elektromobil jetzt stehen, damit sie den Strom abziehen oder drauf tun. Also das wird undenkbar, was da alles passieren kann. Wir reden von 100 Milliarden Kosten für einen Ausbau von Grid, damit die 5 Millionen Dächer können kommunizieren und effektiv dann halt Strom liefern oder wieder nehmen. Was ist die Position vom Hauseigentümerverband, wenn ich jetzt würde sagen, oder Ihre persönliche vielleicht, wenn ich jetzt würde sagen, Solar, super, jeder soll Solar aufs Dach tun, aber bitte keine Einspeisung. Jeder soll das selber verbrauchen, jeder soll für sich schauen. Wir schauen zentral, weiterhin schauen, mit Wasserkraftwerken, vielleicht mit einem modernen, kleinen Generation 4 Atomkraftwerk wieder. Und damit haben wir einfach immer noch die One-Way-Richtung zum Haus dazu. Wer will, kann haben, relativ preisgünstig. Aber bitte hört auf mit 5 Millionen Hausdächern, die Kleinkraftwerke fast unkontrollierbare Situation erzeugen.
Sie reden wahrscheinlich mit dem Richtigen. Wir haben seit 9 Jahren eine PV-Anlage auf dem Dach. Ich finde es ungeheuer, dass jetzt das postuliert wird. Nein, es findet teilweise schon statt, dass die EWs nachher quasi über einen Wechselrichter eine Solaranlage ausschalten können, weil sie den Strom im Moment nicht wollen. Und das ist eine grundsätzliche Thematik. Oder? Wir reden von sogenanntem Bandstrom, Bandenergie, und wir reden von Flatterstrom, nämlich dort, wo es eben nicht sichergestellt ist, wo es nur kommt, wenn schön Wetter ist oder wenn der Wind bläst bei den Windrädern. Und die Frage, die ist tatsächlich nicht gelöst. Und manchmal frage ich mich, vielleicht noch mit Bezug auf allgemein auf den Strom. Sie haben die EW angesprochen. Oder? Wenn man mal seine Stromrechnung genau anschaut, dann stellt man eigentlich heute fest, das ist vielleicht von Versorger zu Versorger unterschiedlich, aber mindestens ich habe jetzt eine Rechnung. 50% von dem, was man zahlt, das ist gar nicht der Strompreis, sondern das sind irgendwie Leitungsgebühren und Abgaben und Zeug und Sachen. Der Strom, den man verbraucht, den man bezieht, ist eigentlich nur die Hälfte von der Stromrechnung. Und es muss in die Richtung gehen, von mir aus gesehen, dass man das bei der Freiwilligkeit belohnt. Ein Obligatorium ist ein völliger Unsinn, zumal ich mehrere Beispiele habe von Leuten, die gerne würden PV-Anlagen machen, aber das nicht dürfen, weil sie in einer ISOS-Schutzzone sind. Also vom Denkmalschutz her dürfen die nicht, die wollen, und die anderen, die nicht wollen, die müssen. Das ist ein Unsinn per se. Und die Lösung am Schluss, sofern es die überhaupt gibt, kann nur dort drin liegen, dass man bei den Speichermöglichkeiten etwas macht, dass der Strom, den ich nicht brauchen kann, wenn meine Wärmepumpe durch die Nacht durchläuft, nachher bringen mir die Solarzellen nichts, um die Wärmepumpe zu bedienen. Das heisst, dann speise ich ein. Und einfach so am Rande bemerkt, dass sie sich ein Haufen Leute nicht bewusst. Jede Kilowattstunde, die man einspeist und was dann die Einspeisevergütung gibt dafür, das ist steuerbares Einkommen von dem, der die Solaranlage auf dem Dach hat. Also der Fiskus bedient sich dann auch dort nochmal. Und das zur Genüge, wie immer. Also am Schluss muss es in die Richtung gehen, wie das jetzt ein Stück weit auch angedenkt ist, von den regionalen Energiegemeinschaften, dass sich ein Quartier zusammen tun kann, das sich verbindet, wo der eine halt den Strom für einen anderen produziert. Aber dass man das alles zentral neu reinlässt, das löst das Problem nicht, sondern das bringt einfach neue Probleme.
Ja, aber auch die Quartierorganisation bringt natürlich überhaupt nichts, weil am 31. Juli, wenn die Sonne brennt, dann will der Nachbar eure Energie auch nicht haben. Also ich glaube, mein Trend wäre wirklich zu sagen, und das wäre natürlich dann wirklich eine Stossrichtung, die einmalig wäre, wir verbieten das Einspeisen. Also auch innen in Ormalingen verbieten wir ab sofort Einspeisen, sondern ihr habt eine Photovoltaikanlage, braucht die, wenn es Sonne hat, und dort Batterien von mir aus bei euch im Keller runter. Aber um Himmels Gottes Willen, speisen nicht ein, damit wir die 100 Milliarden auf dem Grid sparen können, die 5 Millionen Dächer werden verursachen.
Also muss ich sagen, das fände ich jetzt zumutig, wenn wir jetzt all die, die sich da dazu entschieden haben, so etwas zu machen und notabene eine Investition tätigt haben, wenn man nachher die Nutzung von dem einschränkt. Das geht überhaupt nicht. Das wäre die dirigistische Massnahme, die in ein Land wie in die Schweiz nicht gehört. Es muss eher in die Richtung gehen, dass man halt nachher in den lokalen Energiegemeinschaften, wie diese schon heißen, dass man dort tatsächlich auch eine gemeinsame Speichermöglichkeit baut. Und dann die Versorgung kann sicherstellen, dann, wenn es produziert wird und der Verbraucher da ist, wird es verbraucht. Wenn es nicht verbraucht wird, geht es in den Speicher. Und wenn es keine Produktion hat, dann ziehe ich zum Speicher aus. Aber das Problem, dass man ist quasi ferngesteuert, das macht es.
Die wird produziert und Speicher sind voll und das interessiert gar niemand, oder? Also dann nützt auch der Nachbar nichts und der Übernachbar nützt auch gar nichts.
Also ich denke im Sommer, es gibt durchaus Stromverbrauch, der im Sommer genauso stattfindet wie im Winter. Wenn es einen Überschuss gibt, okay, das mag es vielleicht geben, je nach Leistungsfähigkeit, was man da dazu
führt. Da gibt es relativ klein. Also Deutschland hat den, oder?
Ja, und darum ist es ja auch ein Blödsinn, dass man jetzt bei uns sagt, auf jedes Dach sollte die PV-Anlage und möglichst am Fassaden auch noch. Eigentlich sollte es am Schluss im Selbstversorgerbereich sein, das wäre der Idealfall, aber die Linie haben wir ja schon überschritten.
Ja, also Deutschland ist der Beweis, dass im Sommer zum Teil Negativstrom ist, dass die Schweizer Pumpwerke den deutschen Strom abnehmen und können auch Geld dafür bekommen, weil einfach viel zu viel Strom im Netz ist und es wird ihnen ein Netz zum Gleichgewicht ausjagen. Also das ist nicht so ganz einfach.
Oder? Wir müssen gar nicht auf Deutschland schauen. Es gibt auch in der Schweiz bereits die Situation, dass ein EW zu Negativpreisen kann Strom einkaufen kann, wo es einen Überschuss von der Solarproduktion rauskommt. Und das ist ja an sich das Verrückte, oder? Das EW, wo wir dann den Strom zu diesem Preis liefern, zu diesen respektablen Preisen, das kann dann aufgrund von der Misswirtschaft, die bei der Solarproduktion stattfindet, wenn man es mal so sagen will, sich nachher zu Minuspreisen wieder am Markt bedienen. Das geht überhaupt nicht auf.
Genau. Also ich bleibe dabei. 5 Millionen Dächer, keine Speise, jeder soll selber schauen. Und die, die jetzt halt schon Solar drauf haben und einen Einspeisungsvertrag haben, die haben halt ein bisschen Pech gehabt.
Ich bleibe auch dabei, sicher kein Obligatorium.
Reden wir noch in den letzten Minuten über etwas anderes. Etwas, was die Hauseigentümer sehr bewegt, das ist der Eigenmietwert.
Ich bin überrascht, dass das so spät kommt.
Ja, man stürmt schon so lange darüber, jetzt spielen die paar Minuten mehr oder weniger auch keine Rolle mehr. Oder? Der Eigenmietwert ist jetzt mittlerweile x-mal durch die Röte durch und durch Kommissionen durch. Man ist jetzt wieder so weit aktuell, dass eigentlich die Kommissionen mehr oder weniger dafür sind. Man muss ausgleichen, was passiert jetzt in den Bergregionen etc. Das sind Details, die man macht. Aber sehen Sie jetzt eigentlich, dass man in ein paar Jahren vom Eigenmietwert werden befreit sein?
Erste Aussage, ich bin grundsätzlich Berufsoptimist. Zweite Aussage, nach dem, was ich überblicken kann, ist tatsächlich eine Situation erreicht, wo wir, wenn wir jetzt ein Velorennen anschauen würden, wo wir jetzt im Velodrom angelangt sind und die letzten Runden drüllen, Ob wir am Schluss über die Ziellinie fahren oder ob wir vorher rumgehen, das ist eine Frage, die ich im Moment auch noch nicht beantworten kann. Für das ist Politik ein Stück weit zu unberechenbar. Aber es ist tatsächlich so, das Ding gehört weg, oder? Das ist jetzt fast 100 Jahre alt. Das ist ja mal als Krisensteuer eingeführt worden. Irgendwann hat man es dann legalisiert, indem es in eine offizielle Steuer überführt worden ist. Und es ist der einzige Nutzungsgegenstand, den ich habe, wenn ein Hauseigentümer sein eigenes Haus nutzt. Das gibt es kein zweites Mal, wenn ich mit meiner Frau Ski fahre und sie mietet Ski und ich habe meine eigenen und wir fahren den gleichen Hügel durch. Ja, dann zahle ich auch keinen eigenen Fahrwert und meine Frau zahlt auch nicht, weil sie mir Ski hat. Es ist ein völliger Unsinn, hier so eine Steuer zu belasten, die Leute mit dieser Steuer zu belasten und nachher das ganze Konstrukt, das sich ergeben hat im Verlauf, darum herum, dafür darfst du das abziehen und dort gibt es noch etwas und da gibt es noch etwas. Nein, weg mit dem eigenen Mietwert, der gehört in die Mottenkiste der Geschichte.
Und warum macht man es nicht ganz einfach? Eigenmietwert weg und Abzüge gibt es auch gar keine mehr. Oder jetzt wird man wieder davon diskutieren, ja, wie ist es mit den Ferienhäusern und so weiter, Zweitwohnungen, ist denn das auch und so weiter. Oder die jungen Leute, die jetzt kaufen dürfen, die ersten 5 Jahre dürfen sie halt dann gleich und so weiter. Das ist wie Mehrwertsteuersätze, wo es dann etwa 20 Stück verschiedene gibt. Warum geht Politik, und Sie sind ja auch Politiker, oder? Im Kanton wenigstens, oder? Warum geht man nicht dazu und sagt, radikal, wenn ich vorher mit der Einspeisung von der Decke gesagt habe, einfach, bumm, fertig, keine Diskussion, mega einfach, mega simpel, es braucht weniger Leute, die dafür schauen, es braucht weniger Beamte, es braucht alles weniger, es ist alles viel simpler und einfacher. Und beim Eigenmietwert müssen wir doch eigentlich sagen, kein Eigenmietwert, und wer hoch verschuldet ist, hat selber ein Problem, oder? Das ist sein Problem, dann muss er die Hypothek halt finanzieren, aber er kann sie noch nicht abziehen. Das würde dazu führen, dass der Verschuldungsgrad vielleicht zurückgehen würde. Das würde sogar vielleicht dazu führen, dass die Preise der Liegenschaften allenfalls ein bisschen zurückkommen. Könnte sein, oder? Und das sollte ja auch im Sinn und Geist sein von ich will mal sagen, jetzt ein bisschen linksdenkenden Leuten. Die stehen auch nicht im Alter nachher plötzlich da und haben ein Haus, das mit 95% verschuldet ist und sie können Hypotheken nicht mehr zahlen. Und gehen nachher in ein Altersheim und haben gar kein Geld mehr. Oder? Also eigentlich auch diese Situation, dass der Hauseigentümer dann sein Haus muss geben muss, weil er einfach so überschuldet ist, wird sich ja dann auch nicht mehr ergeben. Warum stürmt man eigentlich dermassen umeinander?
Willkommen im Club. Es ist mittlerweile 9 Jahre her, dass sich der HIV hier wieder auf die Hinterbeine gestellt hat, nachdem das andere Versuche vorher gescheitert sind und gesagt hat, jetzt muss er einmal mehr eben weg der Eigenmietwert. Und also das muss ich jetzt schon sagen. Unsere Haltung ist von Anfang an die sogenannte puristische Haltung gewesen. Keine Belastung mehr, aber auch keine Abzüge mehr. Simpel und einfach, wie Sie es jetzt geschildert haben. Wenn man die Schweizer Politik so anschaut und natürlich sieht, dass auch am Schluss unter der Bundeskuppel 246 Parlamentarier sitzen und die unterschiedlichsten Lager dort vertreten sind. Und jetzt kommt der Punkt, den man auch nicht unterschätzen darf. Wenn etwas da ist, wo Geld produziert, das dann andere wieder ausgeben können, dann ist es nicht ganz einfach, das Ding abzuschaffen, das eben das Geld generiert. Und das ist der Eigenmietwert, von der Wohneigentümer kommt. Ich bin der Meinung, es ist richtig und das wäre im jetzigen Modell auch drin. Ich habe keinen Eigenmietwert mehr, ich darf aber auch keine Schuldzinsen mehr abziehen, ich darf auch keine Unterhaltskosten mehr abziehen. Es gibt auf kantonaler Ebene solche Möglichkeiten, dass man beispielsweise die energetischen Investitionen, dass die abziehbar sind. Aber eigentlich im Grundsatz, wenn man es
aber eigentlich sollte auch die nicht mehr abziehbar sein.
Wenn man es reduziert aufs Grundprinzip.
Wer Solar will aufbauen, soll Solar aufbauen. Es gibt keine Subventionen mehr. Es gibt auch, wenn ich dicke Fenster reinmache, gibt es keine Subventionen. Ich kann mir ja selber lieb sein, oder? Ich brauche weniger Kilowattstunden nachher, wenn ich dickere Fenster habe. Oder? Also wieso hört die Subventionitis nicht irgendwann auf?
Also wie gesagt, ich bin völlig bei Ihnen. Ich würde das sofort unterstützen, wenn man sagt, nein, ich habe das Haus erworben und ich unterhalte das genau so, wenn ich andere Sachen unterhalte, die ich gekauft habe. Und für das muss man mir keine Boni geben oder Vergütungen. Man soll mir aber auch nichts mehr aus der Tasche ziehen für das, weil das ist mein Eigentum, das habe ich erworben und ergo bin ich nachher auch dafür verantwortlich. Am Schluss ist es halt so, wenn man die Situation anschaut für eine Lösung, die für 26 Kantone muss verheben, wo am Schluss eine Mehrheit muss finden bei der Abstimmung, dann ist es so, dass sie für die wirklich jetzt Basissituation vermutlich keine Mehrheiten werden finden. Und darum ist halt dann das Lager da und das Lager dort, wo noch irgendwie einen Anspruch gültig macht. Aber von der puren Systematik her absolut dabei.
Wie wird der politische Weg sein? Also wenn jetzt dröht, nehmen wir jetzt mal an, zustimmen der ganzen Geschichte, wird das noch vor das Volk kommen?
Zudem muss es zuerst kommen, dass die Röthem zustimmen. Es sind immer noch sogenannte Differenzbereinigungsverfahren läuft noch. Wenn die Röthem dann das beschließen, also mehrheitlich verabschieden, jawohl, das soll so stattfinden, dann ist es einmal gegeben. Und dann müsste jemand ein Referendum ergreifen.
Das und ist, sieht man das? Könnte ein Referendum kommen?
Ist, je nachdem, was für eine Lösung das kommt, rechne nicht damit. Mit dem musst du immer rechnen, dass sich irgendetwas stört oder nach ein Referendum ergreift. Das ist ein sogenanntes fakultatives Referendum, aber es kann ergriffen werden, muss nicht. Und wenn es natürlich ergriffen wird, dann sind wir in einer Volksabstimmung und deren werden wir uns dann stellen.
Und was denken Sie? Also wenn wir jetzt sagen, es sind auch nicht 50% Hauseigentümer, nur in wenigen Kantonen sind 50% Hauseigentümer. Aber der Mieter muss ja dann vielleicht auch ein bisschen weniger Miete zahlen, wer weiß. Also, wenn Sie jetzt in eine Glaskugel hineinschauen, wie kommt das raus?
Im Moment, wie die Sachlage ist in diesen Beratungen, schaue ich ein Ja von beiden Kammern für möglich an. Und ich würde sogar darauf spekulieren, dass sich niemand bewegt, um ein Referendum auf beide zu stellen. Aber das kann morgen schon anders sein, weil der rote Takt im Moment, und da weisst du nie, wenn heute etwas so ist, dann ist morgen vielleicht ganz anders.
Wenn jemand eben sich hoch verschuldet, dann kann er ja den Eigenmietwert kann er neutralisieren. Er hat zwar kein Geld, das ist Hypothek, er hat sich einfach, ich sage jetzt, eine grosse Hütte können leisten, er hat sich massiv verschuldet. Die wird je nach Kanton wird die anders bewertet. Ein anderer Katasterwert, der vielleicht wiederum den Eigenmietwert daraus rechnet. Also eigentlich ist ja das eine hochkapitalistische Frage, oder? Einer, der sagt, ich mache Schulden als Klöpfe und tätscht. Ich habe zwar einen hohen Eigenmietwert, aber der wird neutralisiert mit meinen Schulden. Kein Schuld habe ich, das entspricht meiner Miete, ist mir wurscht. Und der blockt ja genau den, der säuferlich war, der aufs Alter spart, der die Hypotheken oben runtergefahren hat. Das sollte doch eigentlich, eben die linke Kräfte, sollte eigentlich auch auf dieser Seite sein.
Es gibt natürlich mehrere Sachen, die sich positiv entwickeln würden. Wenn ich schon nur daran denke, die ganzen Stunden, Tage, Wochen, Monate, die hier verbroten werden in den Behördenstuben, sage ich jetzt einmal, bei den Einschätzungen dieser Häuser, beim Festlegen des Kadasterwerts, der nachher den Eigenmietwert beeinflusst, bei der Veranlagung dieser Eigenmietwerte. Ich sehe das Problem von dem, der die Steuererklärung ausfüllt, wo eine Position eben auch weniger hat dort drin, die dort nicht angehört. Also es hat Haufen positive Folgen und es ist tatsächlich so, viele Leute unterschätzen das in der Gesamtbetrachtung. Die schauen immer den Stichtag an von der einen Steuererklärung und sagen, ja, das ist der Eigenmietwert und dann kann ich so und so viel Abzüge machen. Das mag sich möglicherweise sogar noch kompensieren. Man muss das auf einen Lebenszeitraum anschauen und all die Jahre rechnen, wo man den Eigenmietwert abdrückt und steigende Liegenschaftspreise, das ruft förmlich nach steigenden Eigenmietwert. Und dann gibt es natürlich einen Teil von der Bevölkerung, den dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das ist eigentlich mitunter einer der wichtigsten. Oder man sagt den Leuten immer, das ist das Beste, was du machen kannst, als Altersvorsorge Wohneigentum zu haben. Ja, das stimmt, wenn man den Eigenmietwert nicht hat. Ja, aber wenn ich am Schluss Rentner bin, mit einer je nachdem nicht vollen AHV-Rente, mit einer eher bescheidenen Pensionskasse und nachher habe ich die Renten, die ausgezahlt werden, die dann noch nach dem Tarif zu versteuern sind, und dann kommt mein Haus und dann habe ich noch 25'000 Stutz Einkommen auf der Steuererklärung, die ich effektiv gar nicht habe. Es ist ein Problem für die Leute, je nachdem im dritten Lebensabschnitt. Und ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, die hat man eigentlich versäckelt. Denen hat man gesagt, du machst etwas für die Altersvorsorge. Und das ist gar nicht so. Es ist mehr eine Alterssorge, der Eigenmietwert.
Für den Abschluss von diesem Gespräch würde ich gerne noch Gregor Rutz schnell zitieren, der einen Aufsatz geschrieben hat unter dem Titel «Merkblatt Hausbesetzungen» oder «Lieber Hausbesetzer als Hausbesitzer».
Umgekehrt.
«Lieber Hausbesetzer als Hausbesitzer». Ja?
Nein, «Lieber Hausbesitzer als Hausbesetzer».
Nein, es ist umgekehrt. Es gibt in Zürich gibt es ein Merkblatt für Hausbesetzungen. Also wenn ich jetzt ein Haus besetzen, oder, wo mir nicht gehört, ich schlage die Scheiben ein und dann gehen wir 100 Leute gehen wir dort reingehen. Dann gibt es ein Merkblatt, wo der Polizei sagt, wenn darf die Polizei überhaupt räumen. Oder? Also die Polizei muss jetzt laut diesem Merkblatt untersuchen, hat der Vermieter tatsächlich geplant, eine grosse Renovation oder einen Abriss, ist ein Baubewilligungsverfahren im Gang und so weiter. Wenn nicht, dann darf die Polizei die Hausbesetzung nicht neutralisieren.
Also in dem Sinne ist es eben ironisch gemeint. Ich habe es in einem anderen Kontext gesehen, aber wenn man es so anschaut, hat natürlich der Gregor Rutz damit gemeint, dass es eben der Besetzer viel einfacher gemacht wird als der Besitzer.
Ganz genau, ganz genau. Und wenn ich sage, es gibt ein Merkblatt für Hausbesetzungen, oder? Das heisst, die Schieben einschlagen und nachher dort gehen wohnen, die müssen einfach zuerst das Merkblatt lesen und dann wissen sie ganz genau, ob die Polizei überhaupt jemals wird kommen oder ob sie nicht wird kommen. Speziell, oder?
Ist sehr speziell, aber es gibt einen anderen Begriff in diesem Zusammenhang, den man vielleicht auch in anderen Gebieten findet. Man müsste eigentlich mehr den Opferschutz anschauen, nicht immer den Täterschutz.
Markus Meier, Direktor vom Hauseigentümerverband der Schweiz, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei Aktiv Radio vorbeigekommen sind. Es hat Spass gemacht.
Mir auch.
Bis bald.
Aktiv Radio Interview.